بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir setzen fort bei der achten Ayah und Surah Tahrim, Surah Nummer 66. Noch einmal zur Erinnerung, wir haben gesagt, dass Surah Tahrim aufgeteilt ist in verschiedene Sinnabschnitte. Abschnitt Nummer 1 geht es um den Anlass der Offenbarung, den haben wir bereits uns angeschaut, und danach hat Allah subhanahu wa ta'ala gewarnt vor dem oder besser gesagt zur Reue aufgerufen, nachdem man diese Fehler und Sünden begangen hat, und danach hat er gewarnt vor dem Jenseits und was Allah subhanahu wa ta'ala dort für die Sünder vorbereitet hat. Und jetzt kommen wir in den nächsten Abschnitt, in dem Allah, also im vorletzten Abschnitt, in dem Allah subhanahu wa ta'ala uns anspornt für das Jenseits. Denn ihr kennt ja die Methodik des Quran al-Karim, in der immer gewarnt wird, aber auch gleichzeitig den Menschen frohe Botschaften verkündet werden, damit man eben einen gewissen Ausgleich hat. Denn der eine mag sich mehr durch Mahnungen zurechtweisen, der andere wird er angespornt, indem ihm die Belohnungen aufgezeigt werden. Und der Mensch braucht beides, damit er eben nicht verzweifelt oder eben im Gegenteil dazu sich auf seine Taten verlässt. Allah Azzawajal sagte sinngemäß übersetzt in der 8. Ayah: O die ihr glaubt, kehrt zu Allah um in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen durch Eilt von Bächen. Am Tag, da Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in Schande stürzen wird. Ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihrer Rechten. Sie werden sagen: Unser Herr, vollende für uns unser Licht und vergib uns. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Zum wiederholten Mal spricht Allah subhanahu wa ta'ala hier die gläubigen Menschen an und fordert sie hier nicht nur zur Umkehr auf, wie es vorher in den vorausgehenden Ayat heißt, sondern hier fordert sie zu einer im Deutschen übersetzt aufrichtigen Reue auf. Im Arabischen heißt es At-Tawbatun Nasuh. Allah sagte: Tubu ila Allahi Tawbatan Nasuha. Und diese Tauba, diese Nasuh-Tauba, diese Nasuh-Tauba, darüber wurde unter den Tafsir-Gelehrten einiges gesagt. Grundsätzlich ist die Bedeutung von Nasuh oder von Nasiha, alles kommt vom Begriff des Ikhlas. Es geht um die Reinheit, dass etwas gereinigt worden ist, die Aufrichtigkeit dementsprechend im Deutschen. Und vielleicht wurde es deswegen auch als auch hier als aufrichtige Reue übersetzt, im Sinne von eine Reue, also wenn man einen Fehler begeht, eine Sünde begeht, dann ist die Reue, die man hinterher empfindet, aufgrund dieser Sünde, nicht immer für Allah Azza wa Jal. Denn Sünden können auch schmerzhaft einen treffen. Ja? Also wenn jemand zum Beispiel gestohlen hat und deswegen dafür bestraft wird, ob das mit einer Gefängnisstrafe ist oder mit einer Geldstrafe oder wie auch immer, dann ist die Reue, die er aufgrund dieser Strafe empfindet, nicht unbedingt für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern weil es ihn einfach hart trifft in seinem Geldbeutel oder in seiner Bewegungsfreiheit. Insofern ist eine Bedingung der Akzeptanz der Tauba natürlich auch wieder der Ikhlas, wie bei jeder anderen Ibadah auch. Aber in dieser Ayah, speziell hier in Surah al-Tahrim, wurde die aufrichtige Reue, At-Tawbatun Nasuh, von mehreren der Salaf auf eine bestimmte Art ausgelegt. Und zwar sagten sowohl Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, auch, als auch andere Sahabe wie Ibn Mas'ud und Ibn Abbas, dass hiermit eine Tauba gemeint ist, nach der man nie wieder zu dieser Sünde zurückkehrt. Insofern erkennen wir anhand dieser Ayah, dass auch die Tauba verschiedene Qualitäten hat. Also oder man kann verschiedenartig Tauba machen. Denn man kann sich Allah Azza wa Jal zuwenden, indem man die Sünde anerkennt. Das ist eine Art Rückkehr zu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man kann die Sünde anerkennen, aber auch dann die Sünde unterlassen. Aber man kehrt wieder, später wieder zurück zu dieser Sünde. Das heißt, man hat Tauba gemacht, ist aber wieder zu der Sünde zurückgekehrt. Und dann gibt es eben die Art Tauba, nach der man zu der Sünde nie wieder zurückkehrt. Und das ist es hier, wie diese Sahaba radiallahu anhum diese Ayah ausgelegt haben, möge Allah azza wa jalla mit ihnen zufrieden sein. Allah sagte, عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen. Und das ist eine bekannte Angelegenheit im Tafsir, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala dieses Wort vielleicht benutzt, und hier ist aber der arabische Begriff Asa damit gemeint, was ich auch vorhin übersetzt hatte einmal mit hoffentlich, ja, vielleicht wird, hoffentlich wird Allah azza wa jal euch eure bösen Taten tilgen. In Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala ist das keine zweifelhafte Angelegenheit, sondern es wird auch wirklich so sein. Und deswegen ist die Bedeutung von vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen, bestimmt wird Allah euch eure bösen Taten tilgen. Denn wenn eine Taube vorausgeht, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam und uns unmissverständlich beigebracht, dass die Tauba alle Sünden auslöscht, die man vorher gemacht hat. Also wenn man Tauba von einer Sünde macht, dann ist diese Sünde eben vergeben. Insofern ist das eine gewisse Angelegenheit. Ja. Denn wir haben auch andere Ayat, wo Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar sagt, dass nach der Tauba die Sünden vergeben sind. Das ist der Grund, weil wenn es heißt vielleicht, dann bedeutet das vielleicht ja und vielleicht nein. Aber wenn wir andere Ayat haben, die es klar uns zum Ausdruck bringen, dann verstehen wir auch die Ayat dementsprechend. Und an vielen Ayat sehen wir, dass Allah Azza wa Jalla den Begriff Asa im Arabischen, der mit vielleicht übersetzt worden ist, in diesem Sinne verwendet. Und das ist wie eine Regel im Tafsir. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, am Tag, da Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in Schande stürzen wird. Das ist der Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht nur nicht in Schande stürzen wird, sondern der Tag, an dem Allah azza wa jalla uns in das Paradies eingehen lassen wird. Allah sagte, ihr Licht eilt ihnen voraus, und ebenso zu ihrer Rechten, sie werden sagen, unser Herr, vollende für uns unser Licht und vergib uns. Gemeint ist, liebe Geschwister, in diesem Zusammenhang, der Prophet ﷺ hat uns die verschiedenen Phasen des Tages der Auferstehung mitgeteilt. Und wir wissen, es gibt eine Sache, zu der muss jeder von uns gelangen. Also eine der Stationen des Tagesaufstehung, an der keiner von uns vorbeikommt. Und das ist eben der Gang über die Brücke, über die Hölle. Also auf Arabisch As-Sirat. Und diese Brücke, As-Sirat, die dünner ist als ein Haar, wie es überliefert worden ist im Hadith, die Menschen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten begehen werden. Diese Brücke, die manche begehen werden bis zum Ende, manche es nicht schaffen werden. Das ist die Brücke, an der die Menschen, ihr wisst ja auch, die Hölle ist ja, das Feuer der Hölle ist nicht wie das Feuer in diesem Leben. Das Feuer in diesem Leben erleuchtet einen Raum. Das Feuer der Hölle ist finsterer als die dunkelste Nacht, die wir kennen. Insofern brauchen wir, um auf einer Brücke zu gehen, die dünn ist und auf der es dunkel ist, Licht. Und dieses Licht wird sowohl den Gläubigen gegeben, als auch den Heuchlern gegeben, denn das sind die einzigen beiden Gruppen, die noch übrig bleiben zu dieser Situation am Tag der Auferstehung. Und wenn dann die Gläubigen über die Brücke gehen und die Heuchler mit ihnen, dann wird irgendwann einmal das Licht der Heuchler erloschen werden. Und wenn das Licht der Heuchler erlischt, sagt Mujahid rahimahullah, das ist der Zeitpunkt, an dem die Gläubigen diese Worte sprechen werden. Und zwar sagen sie, Rabbana atmim lana nurana, unser Herr, vollende für uns unser Licht. Und gemeint ist eben, schenke uns dieses Licht, bis wir dieses Sirat überquert haben. Und der Prophet a.s.w. hat uns auch mitgeteilt, dass die Überquerung des Sirat ist noch nicht die Endstation, sondern dann daraufhin folgt die Brücke der Ungerechtigkeiten, auf Arabisch Qantaratul Mazalim, und das ist der Zeitpunkt, an dem die Geschöpfe untereinander miteinander abrechnen werden, und danach geht es entweder ins Paradies oder in die Hölle. Möge Allah mich und euch davor bewahren und schützen. Aber das sind auch dann nur noch die Gläubigen von den Menschen. Und deswegen ist das Bittgebet vollendet mit und vergib uns. Atmim lana nurana, das heißt, verende für uns unser Licht. Waghfir lana, und vergib uns. Denn auch wenn wir diese Brücke überquert haben, ist die Sache noch nicht vorbei. Und dann sagen sie die Gläubigen, innaka ala kulli shay'in qadir, das heißt, du hast ja zu allem die Macht. Und du hast ja zu allem die Macht, das ist jetzt eine Beschreibung Allahs subhanahu wa ta'ala, nachdem sie das Bittgebet gesprochen haben, und das ist, was man im Arabisch nennt als eine Wasila. Ja, eine Wasila, das heißt, wir haben das Bittgebet gesprochen, aber wir suchen jetzt einen Weg zu unserem Herrn, subhanahu wa ta'ala, dass er uns dieses Bittgebet erhört. Und die Erwähnung seiner Namen oder die Erwähnung seiner Eigenschaften oder das Lobpreisen unseres Herrn, subhanahu wa ta'ala, ist zweifellos eines der besten und edelsten Formen der Annäherung an Allah, azza wa jal. Insofern, als würden sie sagen, unser Herr, du hast doch zu allem die Macht. Für dich ist das doch ein leichtes. Aber für uns ist es eine schwere Situation. Du sagst zu einer Sache doch nur sei und dann ist sie. Deswegen vergib uns unsere Sünden, die wir zwischen dir und dir uns gemacht haben, aber auch unsere Sünden, die wir zwischen uns und den Geschöpfen von dir gemacht haben. Denn du bist doch imstande dazu, jedem Menschen zufriedenzustellen, sodass er von uns nicht seine Rechte zurückverlangt. Insofern ist dieser Dua mehr als angebracht. Denn er, subhanahu wa ta'ala, ist wirklich zu allem imstande und hat auch zu allem die Macht. Dann sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, in der 9. Ayah, O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und die Heuchler ab und sei hart gegen sie. Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, ein schlimmer Ausgang. Der Prophet, alayhi salatu wassalam, die Art und Weise, wie er sich abgemüht hat oder wie die gläubigen Menschen sich abmühen gegen die Ungläubigen und die Heuchler, ist unterschiedlicher Art, von Situationen abhängig, aber unter anderem natürlich durch die vorausgegangenen Ayat, in dem Allah Azza wa Jal die Menschen gewarnt hat vor dem, was sie im Jenseits bevorsteht, denn wie hochnäsig auch immer und überheblich man auch immer in diesem Leben sein mag, und wie mächtig man sich auch immer fühlen mag und wie viele Menschen man auch immer kontrollieren mag, es ist alles von begrenzter Dauer. Und spätestens, wenn deine Seele den Körper verlässt, wirst du wissen, wie es wirklich um dich steht. Insofern ist eine der Formen der Abmühung die Warnung vor dem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Und das Traurige an der Sache ist natürlich, dass viele Menschen nicht daran glauben, gerade die angesprochenen Gruppen dieser Eier, und dass sie erst daran glauben werden, wenn sie das mit eigenen Augen sehen oder mit ihrer eigenen Haut spüren werden. Aber dann ist es auch zu spät, und deswegen ist es die Aufgabe der Propheten und der Nachfolger von ihnen, die Menschen jetzt in diesem Leben darauf hinzuweisen, um sie davor zu retten. O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und die Heuchler ab und sei hart gegen sie, indem zum Beispiel dir die offenbarten Gesetze auch gegen sie angewandt werden. Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, ein schlimmer Ausgang. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann, und jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt von Surat al-Tahrim, jetzt stellt Allah subhanahu wa ta'ala durch diese nächsten vier Gleichnisse und Beispiele den Zusammenhang zum Offenbarungsgrund wieder her. Denn vergesst nicht, der Offenbarungsgrund war ein Streit, kann man sagen, zwischen den Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, das jetzt salopp ausgedrückt. Und wir haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat gleich nach dem Offenbarungsgrund die seine Ehefrau und die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam zurechtgewiesen und sie zur Taube aufgefordert und ihnen klar gemacht, dass Allah subhanahu wa ta'alas gläubige Diener und die Engel und die Rechtschaffenen unter den Gläubigen, dass sie alle hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam stehen und dass ihr Verhältnis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Tatsache, dass sie mit ihm verheiratet sind, wird sie bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht, wird ihnen nicht helfen, sofern sie nicht auf diesem Weg sind, den auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegangen ist. Und jetzt kommen einprägende Beispiele dafür, dass ihnen das auch wirklich klar ist und deutlich gemacht wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß übersetzt, Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die ungläubig sind, dasjenige von Nuhs Frau und Luts Frau geprägt. Sie beide unterstanden zwei rechtschaffenen Dienern von unseren Dienern. Doch handelten sie verräterisch an ihnen. Und so haben ihnen diese vor Allah nichts genützt. Und es wurde gesagt, geht beide ins Höllenfeuer ein mit denjenigen, die hineingehen. Also haben wir hier das Beispiel, das Gleichnis für die Ungläubigen, und zwar das Gleichnis der Ehefrau von Noah, alayhi salatu wassalam, dem zweiten Vater der Menschheit, und das von Lot, alayhi salatu wassalam, auf Deutsch Lot, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein und ihnen Segen und Heil schenken. Diese beiden waren Propheten Allahs subhanahu wa ta'ala. Und Nuh, alayhi salatu wassalam, war sogar der erste Rasul, der erste Gesandte zu der Menschheit. Und diese beiden waren verheiratet. Und diese Ehefrauen, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie nicht gerettet, nur weil sie Ehefrauen eines Propheten gewesen sind. Und wenn das sogar für das Verhältnis einer Ehefrau mit einem Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt, dann erst recht das Verhältnis eines Schülers mit seinem eigenen Lehrer. Nur weil ein Schüler mit seinem eigenen Lehrer verbunden ist und ihn mag und so weiter und so fort, oder ihn begleitet und ähnliches, heißt noch lange nicht, dass sie gemeinsam im Paradies sein werden. Denn letztendlich kommt es darauf an, was du selbst machst. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gesagt, dass sie beide mit zwei rechtschaffenen Dienern von unseren Dienern mit ihnen verheiratet waren. Doch handelten sie verräterisch an ihnen. Also ist diese Ehebeziehung, der Ehevertrag, hat sie nicht vorangebracht, sondern ihre Taten haben sie zurückbleiben lassen. Und das verräterische Handeln, manche Gelehrte haben gesagt, gemäß Übereinkunft, war das nicht etwa, dass sie ihre Ehemänner betrogen hätten, sodass ihre Würde verletzt wäre, sondern hier geht es um den Unglauben und um die Heuchelei. Den Unglauben und die Heuchelei. Und deswegen sagte Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhumma, erklärt uns, was haben sie denn tatsächlich gemacht? Er sagte, was die Ehefrau von Nuh a.s. angeht, so sagte sie über ihn, er sei verrückt. Und was die Ehefrau von Lut a.s. angeht, so hat sie seinem Volk immer mitgeteilt, welche Gäste gerade bei ihm zu Hause sind. Und vielleicht einmal zur Erinnerung, warum hat die eine das gemacht und die andere das anders gemacht? Weil Nuh a.s. hat an einem Ort, an dem sich kein Wasser befindet und kein Meer befindet und kein Fluss befindet, angefangen, ein Schiff zu bauen. Und die Leute davor gewarnt, dass eine Flut kommen wird und die Menschen ertrinken lassen wird. Und die Leute haben ihn für verrückt erklärt und sie gehörte offensichtlich auch zu ihnen dazu. Und wie wir wissen, hat Allah subhanahu wa ta'ala nur diejenigen errettet, die auf dem Schiff gewesen sind. Nicht einmal der Sohn von Nuh a.s. Hat es überlebt. Was die Ehefrau von Lut a.s. angeht, so wissen wir, dass das Volk von Lut Menschen waren, oder dass die Männer unter dem Volk hatten Beziehungen mit den Männern selbst gehabt. Und das ist eine Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala als abscheulich erklärt hat. Und deswegen, wenn die Gäste da waren, von Lut a.s., wenn Gäste da waren, also männliche Gäste waren, dann hat sie das seinem Volk mitgeteilt. Und es ist ja offensichtlich, dass sie eben Interesse hatten an diesen Gästen. Und das war eben das verräterische Handeln ihrerseits an ihren Ehemännern. Und natürlich war der eigentliche, der eigentliche Grund der Vernichtung der Unglaube, der Kufr. Aber die Sünden, die sie begangen haben, führen dazu. Ja? Und deswegen ist immer das Problem, wenn jemand kommt und fragt, ist diese Sünde so und so eine große oder eine kleine Sünde? Ja? Und jeder von uns weiß, dass es ja eigentlich um denjenigen geht, dem gegenüber wir sündigen, und das nicht um die Sünde selbst geht. Ja? Denn die Sünde an sich, wenn Allah will, verzeiht er dir, das ist nicht das Problem. Aber es geht darum, wem gegenüber sündigst du, und wer ist für dich derjenige, der dir in Anführungszeichen am egalsten ist überhaupt. Ja? Und kleine Sünden führen zweifellos zu großen Sünden, und die großen Sünden führen zum Unglauben. Und das ist das Problem, was auch diese Völker ereilt hat. Allah sagte sinngemäß, und so haben ihnen diese vor Allah nichts genützt. So hat also weder Lut seine Frau etwas nutzen können, noch hat Nuh seine Frau etwas nutzen können. Und deswegen sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seiner eigenen Tochter, Wallahi la ughni anki min Allahi shay'a, bei Allah, ich kann dir vor Allah überhaupt gar nichts nutzen. Und es wurde gesagt, geht beide ins Höllenfeuer ein mit denjenigen, die hineingehen. Möge Allah mich und euch davor bewahren. Und so gehören sie zu den wenigen, die quasi namentlich erwähnt worden sind als Höllenbewohner. Und Allahs Worte werden sich nicht ändern. Daraufhin hat uns Allah subhanahu wa ta'ala aber auch nach diesen zwei Gleichnissen auch zwei Gleichnisse erwähnt von Leuten des Paradieses, auf das wir ihnen nachahmen. Allah sagte, und Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die glauben, dasjenige von Pharaons Frau geprägt. Als sie sagte, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharaon und seinem Werk und errette mich vor dem Volk der Ungerechten. Die Ehefrau von Pharaon heißt Asia bint Muzahim. Und diese Ehefrau, Pharaon auf Deutsch ist der Pharao, und gemeint ist der Pharao zu der damaligen Zeit, denn man weiß ja, dass die ägyptischen Könige Pharaonen genannt werden, also gab es auch mehrere von ihnen. Entscheidend war, dass es aber, Asia bint Muzahim geht, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith von Abu Musa al-Ash'ari folgendes gesagt hat. Er sagte, es gibt viele Männer, die die Vollkommenheit erreicht haben, aber von den Frauen haben nur Asia und Maryam die Vollkommenheit erreicht. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, und die Vorzüglichkeit von Aisha allen anderen Frauen gegenüber ist gleich der Vorzüglichkeit der Tharid-Nahrung allen anderen Nahrung gegenüber. Tharid-Nahrung ist einfach eine Speise, die damals kostbar war oder den Leuten gut geschmeckt hat. Geht um Brot, zerstückeltes Brot mit Fleisch und Fleischsoße. Und wenn man bedenkt, dass sie damals sich meistens von Datteln ernährt haben und auch von Wasser, logischerweise von diesen beiden hauptsächlich, das war ihre Hauptnahrung, dann waren natürlich Fleisch und Brot und solche Sachen ein Festmahl. Der Hadith ist überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Insofern gehört die Ehefrau von Pharaon zu den besten Frauen, die es überhaupt auf dieser Welt gegeben hat. Als sie sagte, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharaon und seinem Werk. Worum geht es? Es geht darum, dass sie natürlich eine Gläubige war und dass sie, nachdem man wusste, dass sie eben an Moses a.s. geglaubt hat und an die Propheten vorher geglaubt hat, dass man hat sie gequält und man hat sie versucht, von ihrem Glauben abzubringen. Und deswegen sagte Salman al-Farisi, möge Allah mit ihm zufrieden sein, radiallahu anhu, er sagte, die Ehefrau des Pharao wurde in der Sonne gequält. Und immer wenn die Leute sich von ihr wieder entfernt haben, also sie haben sie gequält eine Zeit lang, immer wenn sie dann im Stich gelassen haben, damit die Sonne sie noch mehr quält, dann haben die Engel sie mit ihren eigenen Flügeln abgeschirmt. Und er sagte, radiallahu anhu, und sie pflegte, ihr eigenes Haus im Paradies zu sehen. Und das ist natürlich eine Karama, ein Wunder, Allah subhanahu wa ta'ala, wie er manche seiner Diener festigt. Das ist das erste Gleichnis. Mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten. Das ist ein Ausdruck dafür, als würde sie sagen, oh Allah, lass mich in deinen Paradiesgarten eingehen, denn wenn dir ein Haus gehört, dann hast du auch das Recht, dieses Haus zu betreten. Aber was ist das Besondere an dieser Frau radiallahu anha gewesen? Einiges natürlich, aber entscheidend ist die Standhaftigkeit, die sie an den Tag gelegt hat, denn liebe Geschwister, sie war nicht nur standhaft bis zum Ende ihres Lebens und die Qual, die sie ausgesetzt wurde vom damaligen König. Also gab es unterm Volk niemanden, der sie deswegen retten konnte, außer Allah Azza wa Jal. Aber der zweite Punkt ist, dass solche Personen, die ja die Wahl haben zwischen dem Glauben, den sie gewählt hat, und einem luxuriösen Leben als Ehefrau des Pharao, in dem sie sich alles leisten kann, in dem sie unter sich Leute hat, die arbeiten. Sie kann sich ein weltliches Leben, ein besseres, nicht vorstellen. Aber sie verzichtete auf all dies und hatte nicht einmal Angst vor dem damaligen Pharao, ihren Glauben kundzutun. Das ist eben ein Iman, den nicht jeder hat. Das ist das erste Gleichnis und das erste Beispiel, an dem wir uns orientieren möchten. Das zweite Beispiel, das Allah subhanahu wa ta'ala zu guter Letzt erwähnt hat, ist das Beispiel Maryams, das Beispiel der Maria, alayha salatu wassalam. Gemeint ist eben die Mutter von Isa, alayha salatu wassalam, und sie ist die Tochter von Imran, wie Allah azza wa jalla uns im Koran mitgeteilt hat. Und so sagt er, sinngemäß übersetzt, und auch von Maryam, Imrans Tochter, die ihre Scham unter Schutz stellte, worauf wir in sie von unserem Geist einhauchten. Und sie hielt die Worte ihres Herrn und seine Bücher für wahr und gehörte zu den Allah demütig Ergebenen. Einer der kleinen Tabi'in, damit meint man diejenigen, die sehr wenige Sahaba getroffen haben, heißt Al-Qasim ibn Abi Bazza. Er ist derjenige, der den Tafsir über Mujahid rahimahullah ta'ala überliefert, und Mujahid ist derjenige, der ihn über Abdullah ibn Abbas hauptsächlich überliefert. Er erzählt uns eine Geschichte über Maryam a.s. Er sagte, man hat über sie einen Felsen gehoben, mit dem man sie töten wollte. Da sah sie ihr eigenes Haus im Himmel. Da sah sie ihr eigenes Haus im Himmel und da verließ ihre Seele ihren Körper. Und als dann der Felsen runterflog, fiel er auf einen Körper, der keine Seele mehr in sich hat. Insofern war sie auch ein Beispiel für Standhaftigkeit, wie das vorausgegangene Beispiel der Frau von Pharaon. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte eine lobenswerte Eigenschaft, also nicht nur die der Standhaftigkeit, sondern diejenige Eigenschaft, dass sie, wie wir wissen, nie einen Mann berührt hat. Und kein Mann hat sie jemals berührt und trotzdem hat sie einen der Gesandten Allahs, Isa a.s. zur Welt gebracht. Und man sagt, dass in der damaligen Zeit die Prostitution weit verbreitet war und man hat nicht erwartet, oder die Leute haben nicht erwartet, dass eben sie ein uneheliches Kind zur Welt bringt. Ja. Und es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes unehelich, weil sie ist ja gar nicht verheiratet gewesen. Nur man meint damit meistens natürlich, dass es von einem fremden Mann ist. Und deswegen war sie einer gewaltigen Prüfung ausgesetzt. Denn wer wird dir glauben, dass du schwanger geworden bist und dass ein Engel zu dir gekommen ist und kein Mann dich jemals berührt hat, in einer Zeit, in der die Prostitution sowieso weit verbreitet ist. Deswegen blieb ihr, wie Allah uns in Surat Maryam mitgeteilt hat, nichts anderes übrig, als dass sie sagt, fragt doch einfach den Jungen selbst, weil ich weiß nicht, was ich euch da sagen soll. Und Jesus sprach in der Wiege, alayhi salatu wassalam. Allah sagte, und auch von Maryam, Imrans Tochter, die ihre Scham unter Schutz stellte. Auf Arabisch ist natürlich, da heißt es, allati ahsanat farjaha. Im Arabischen, das Wort Farj und Furja bedeutet alles, was eine Lücke ist. Alles, was eine Lücke hat, was einen Schlitz hat. Und manche Übersetzer oder manche Exegeten bezeichnen oder betrachten hier, gemeint ist hier die Geschlechtsteile der Frau. Gemeint, dass sie sich geschützt hat, im Sinne von, dass sie keinen Sinna begangen hat. Und das ist offensichtlich wahr, das ist nicht die Frage. Nur die Frage ist, ob sich dieser Begriff darauf bezieht oder eben wie andere Tafsir-Gelehrten gesagt haben, dass es hier um den Schlitz ihrer Kleider geht. Um den Schlitz ihrer Kleider geht. Das heißt, sie hat ihre Scham bewahrt in jeglicher Hinsicht, wie Imam al-Tabari sagte, rahimahullah ta'ala. Denn, und das scheint auch richtig zu sein, denn daraufhin heißt es nämlich, worauf wir in sie und in unseren Geist einhauchten. Und Qatada ibn Du'ama rahimahullah ta'ala, der Tafsir-Gelehrte der Tabi'in, sagte, gemeint ist, dass als Jibril alayhi salatu wasalam zu ihr kam, hat er in den Schlitz ihres Ärmels den Geist von Isa alayhi salatu wasalam, das heißt seine Seele, eingehaucht. Denn sie wurde ja schwanger und die schwanger kann man nur werden, wenn man natürlich die Seele bekommt. Und insofern wurde sie, wie gesagt, schwanger, ohne einen Ehemann jemals berührt zu haben. Worauf wir in sie von unserem Geist einhauchten. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass die arabische Sprache und auch andere Sprachen blumenreich sind oder wie soll man sagen, dass man nicht immer alles wortwörtlich verstehen darf und es auch nicht so gemeint ist. Denn wie willst du denn vereinbaren, dass auf der einen Seite heißt, worauf wir in sie unseren Geist einhauchten und auf der anderen Seite legt der Tafsir-Gelehrte, der Imam es aus, als dass Jibril es einhauchte. Okay? Wir ist Allah gemeint. Und der Geist, der eingehaucht hat, ist natürlich Jibril alayhi salam. Aber die Antwort ist ja offensichtlich, dass er Jibril das ja nach Befehl Allahs gemacht hat, subhanahu wa ta'ala. Und insofern darf man sagen, dass Allah es gemacht hat. Man darf auch sagen, dass Jibril es gemacht hat. Allah hat es gemacht im Sinne von, hat es befohlen. Tayyib, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala noch weitere. Es gibt noch den Hinweis darauf, dass sie hat ihre Scham geschützt. Aber damals gab es das Zölibat. Damals gab es diese Art der Annäherung zu Allah Azza wa Jal, dass man nicht geheiratet hat, ja? Nach Ansicht mancher Gelehrten. Insofern, selbst wenn das damit gemeint wäre, dann wäre das aus dem Gesetz der Völker vor uns und hat mit uns nichts zu tun. Aber wenn damit gemeint ist, dass sie ihre Scham schützt, indem sie keinen Sinne begangen hat, dann taban ist es ein Gesetz, das auch für uns immer noch Gültigkeit hat. Weiterhin lobt Allah subhanahu wa ta'ala die folgende Eigenschaft von Maryam a.s. und sie hielt die Worte ihres Herrn und seine Bücher für wahr. Das ist der Tasdiq, das ist der Iman, den sie in ihrem Herzen hatte Und dieser Iman war Grund dafür, dass sie auch standhaft geblieben ist. Sie hielt die Worte ihres Herrn für wahr. Das ist das, was man als Glauben bezeichnet. Ja, ich glaube an etwas, heißt sprachlich gesehen, ich halte etwas für wahr. Dass man natürlich auch danach handelt, das ist, versteht sich von selbst. Und sie hielt auch seine Bücher für wahr. Nach einer anderen Lesart heißt es wortwörtlich, sie hielt auch sein Buch für wahr. Sein Buch war also im Singular. Und wenn der Singular verwendet wird, dann meint es in diesem Zusammenhang dasjenige Buch, das jeweilige Buch, das eben, an das man glauben muss. Ja? Also ich glaube an das Buch. Wenn ich sage, ich glaube an das Buch, das heißt an das Buch, an das ich glauben muss. Das muss nicht eins sein, kann auch zwei sein, kann auch drei sein. Wenn man sagt, er glaubte an das Buch, dann das heißt, er glaubte an das Buch, an das er zu glauben hatte. Ja? Wenn es eins ist, ist es eins, wenn es zwei sind, ist es zwei. Das ist das heißt, der Singular wird manchmal im Sinne des Plurals verwendet. Ja? Und sie hielt die Worte ihres Herrn und seine Bücher für wahr und gehörte zu den Allah demütig Ergebenen. Al-Qanitin, die demütig Ergebenen, das sind diejenigen, die auch gehorsam sind Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er mich und euch zu den demütig Ergebenen Menschen macht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns aus diesen Gleichnissen, die wir gehört haben, Prophet schlagen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit diesen gläubigen Menschen im Paradies vereinen. Denn er ist derjenige, der zu imstande ist und ähnlich, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.